Green Claims. Was ist jetzt noch möglich? Zu Green Claims gibt es bereits Rechtsvorschriften. Einige Urteile liegen dazu bereits vor. Eine weitere EU-Richtlinie hierzu steht noch aus. Nur wonach können sich Hersteller heute noch richten? Herzlich willkommen zum BEERS Podcast, Bericht für die Lebensmittelbranche. Mein Name ist Arno Langbein, ich bin Geschäftsführer von BEERS. Hierzu gehören BEERS Digital, der BEERS Verlag und die BEERS Akademie. Klimaneutrale Süßwaren, klimaneutrale Supermärkte und noch vieles mehr. Die Werbung ist recht kreativ. Heute erfahren Sie hierzu die rechtliche Basis für Werbung mit Nachhaltigkeit. Welche Grenzen sind bei Logos, Zertifikaten und Siegeln gesetzt? Und was bringt die EU-Verpackungsverordnung zu Verpackungsclaims? Das alles erfahren Sie in dieser Folge von Frau Dr. Stefanie Reinhardt. Sie ist Rechtsanwältin und Partnerin der Kanzlei Reinhardt und vertritt Mandanten aus der Lebensmittel-, Kosmetik- und Futtermittelbranche zu produktspezifischen und wettbewerbsrechtlichen Fragen. Diese Folge ist ein Ausschnitt aus einem Kurzwebinar der BEERS Akademie.
Ja, herzlichen Dank, Herr Langbein, für die Vorstellung. Auch von meiner Seite ein herzliches Grüß Gott aus München in die Runde und herzlich willkommen zu diesem Kurzwebinar. Wir wollen uns in den nächsten 20 Minuten mit den Fragen beschäftigen, wie sieht es denn mit der rechtlichen Basis aus für die Werbung mit der Nachhaltigkeit? Welche Vorschriften gelten denn für Logos, Zertifikate und Siegel und was erwartet uns da Sie als Unternehmen in Bezug auf die schon verabschiedeten gesetzlichen Änderungen? Und dann auch noch ein Blick auf die Verpackungsclaims. Was bringt uns denn da die neue EU-Verpackungsverordnung? Wir steigen gleich ein und schauen uns an, wie sieht denn der aktuelle rechtliche Rahmen in Bezug auf die Werbung mit Umweltaussagen aus. Und dazu ist zu sagen, im Moment existieren noch keine speziellen gesetzlichen Regelungen für Green Claims in Bezug auf Lebensmittel und auf deren Verpackungen. Und deshalb ist es Stand heute noch so, dass in der Praxis die allgemeinen Irreführungsvorschriften zur Anwendung kommen. Da haben wir aus dem Bereich des Lebensmittelrechts den Artikel 7 Absatz 1 und Absatz 4 der Lebensmittelinformationsverordnung. Das ist das sogenannte lebensmittelrechtliche Irreführungsverbot, das uns sagt, dass eben für Lebensmittel nicht mit Angaben geworben werden darf, die in Bezug auf die Eigenschaften des Lebensmittels oder andere Kriterien den Verbraucher in die Irre führen könnten. Und dieser Artikel 7 hat auch noch weitere Tatbestände. Der sagt nämlich unter anderem auch, dass es ebenso verboten ist, mit Angaben zu werben, die alle anderen vergleichbaren Lebensmittel mit Lebensmittel auch haben. Also Sie dürfen nichts hervorheben, was allen anderen vergleichbaren Produkten genauso innewohnt. Das wäre dann die sogenannte Werbung mit Selbstverständlichkeiten, die eben auch verboten ist, abzugrenzen in der Praxis dann immer auch von den Informationen, die der Verbraucher benötigt, um eine fundierte Kaufentscheidung treffen zu können. Das sind dann Punkte, über die man sich in der Praxis oder vor Gericht dann trefflich streiten kann. Und dann haben wir in dem Absatz 4 der Lebensmittelinformationsverordnung auch noch die Vorschrift, dass dieses Irreführungsverbot genauso in Bezug auf die Werbung gilt und auch in Bezug auf Aussagen, die über die Verpackung des Lebensmittels getroffen werden. In der Praxis ist es allerdings so, dass vor allem Gerichte weniger auf dieses lebensmittelrechtliche spezielle Irreführungsverbot eingehen, sondern dass die meisten Sachverhalte dann anhand der allgemeinen lauterkeitsrechtlichen Irreführungsvorschriften behandelt werden. Das sind der Paragraph 5 und der Paragraph 5a UWG sowie dessen Anhang. Und der Paragraph 5 UWG ist das Verbot unlauterer Handlungen. Das heißt also, Sie dürfen im geschäftlichen Verkehr keine Handlungen vornehmen, die dazu geeignet sind, den Verbraucher über Eigenschaften der Ware zu täuschen und die dazu geeignet sind, den Verbraucher deswegen zu einer geschäftlichen Handlung zu bewegen, die er ansonsten, wenn er die Wahrheit gekannt hätte, nicht getroffen hätte. Das ist der Paragraph 5 OWG, also das Verbot unlauterer Handlungen. Und dann haben wir in den Paragraphen 5a das Verbot unlauterer Handlungen durch Unterlassen. Da geht es nicht darum, dass sie aktiv etwas tun, sondern da geht es darum, dass sie dem Verbraucher nicht alle Informationen an die Hand geben, die er benötigt, um eine informierte Kaufentscheidung treffen zu können. Und dass eben dieses Vorenthalten dieser wesentlichen Informationen dann dazu führt, dass der Verbraucher eine Kaufentscheidung trifft, die er vielleicht nicht getroffen hätte, wenn er wenn ihm diese Informationen zur Verfügung gestanden wären. Und der Bereich des Paragraphen 5a UWG ist auch der Bereich, in dem sich die aktuelle Rechtsprechung, gerade wenn es um klimaneutrale Werbung oder Werbung mit anderen Umweltaussagen geht, abspielt. Die Frage, welche Informationen müssen denn dem Verbraucher zur Verfügung gestellt werden? Und dann haben wir last but not least den Anhang zu Paragraph 3 Absatz 3 UWGs. Das ist die sogenannte schwarze Liste. Auf dieser schwarzen Liste stehen Geschäftspraktiken, die per se als unlauter eingestuft werden. Und da braucht es dann nicht mehr die Prüfung, ob das Verhalten auch den Verbraucher zu einer geschäftlich relevanten Entscheidung veranlasst hat. Und auf dieser Liste stehen bislang keine expliziten umweltbezogenen Geschäftspraktiken. Aber zum Beispiel steht da eben auch drauf, dass die Verwendung von Gütezeichen per se unlauter ist, wenn eben der Verwender die erforderliche Genehmigung gar nicht hat. Und dann, last but not least und im Moment eben auch durchaus oder sehr wichtig, nicht nur im Moment, grundsätzlich wichtig, wenn wir eben keine spezialgesetzlichen Regelungen haben, die Rechtsprechung. Aktuell eben die Rechtsprechung zu insbesondere klimaneutralen Werbung auf Lebensmitteln. Und da haben wir ja bereits einige Urteile von Oberlandesgerichten, die sich damit Fragen auseinandersetzen mussten. Und wir haben, das ist Ihnen vielleicht auch bekannt, ein Verfahren, das beim BGH anhängig ist, das sogenannte Katjes-Verfahren. Da ist Verkündungstermin jetzt nächste Woche am 27.06. Und das wird das erste höchstrichterliche Urteil in Sachen klimaneutralen Werbung sein. Wir alle sind schon sehr gespannt darauf, wie das BGH-Urteil ausfallen wird, das uns dann bis die strengeren gesetzlichen Vorgaben durch die Änderung der UGP-Richtlinie in Kraft getreten sind, die Linie vorgeben wird, wie künftig mit solcher Werbung umzugehen ist. Und wie Sie vielleicht der Presseberichterstattung schon entnehmen konnten, der BGH hat zumindest einmal angedeutet, dass er durchaus der Auffassung ist, dass an Umweltwerbung strenge Anforderungen zu stellen sind. Deswegen mit Spannung zu erwarten, was tatsächlich in diesem Urteil entschieden wird. Es handelt sich dennoch ja um eine Einzelfallentscheidung. Das muss man auch sehen. Aber vielleicht ergreift der BGH die Gelegenheit, hier einfach allgemeine Grundsätze für die Werbung mit der Aussage klimaneutral darzulegen.
Eine kurze Unterbrechung. Bei der Verwendung von Green Claims ist immer mehr zu beachten. Und Ende Juni wurde noch das BGH-Urteil zu einem Nachhaltigkeitsclaim eines Süßwarenherstellers veröffentlicht. Das kann richtungsweisend sein. Damit Sie bei der Verwendung von Werbung mit Nachhaltigkeit, Klimaneutralität und anderen Umweltaussagen immer rechtlich auf der sicheren Seite sind, gibt es für Sie am 11. Juli das Online-Seminar Plus. Zwischen Reclaims und Greenwashing. Nachhaltigkeit sicher kommunizieren, rechtliche Fallstricke vermeiden. Unter anderem mit Frau Dr. Stefanie Reinhardt. Hier erfahren Sie, wie Sie dem Vorwurf von Greenwashing sicher entgehen. Sie kennzeichnen beanstandungsfrei und vermeiden Irreführungen unter Berücksichtigung der Änderung der UGP-Richtlinie sowie der geplanten Greenclaims-Richtlinie. Und ganz aktuell, Frau Dr. Reinhardt erläutert die Auswirkungen des BGH-Urteils. Denn was bedeutet dieses bereits für die auf dem Markt befindlichen Produkte? Und welche Strahlkraft hat dieses für alle Lebensmittelbranchen? Für weitere Informationen zum Seminar und zur Anmeldung gehen Sie bitte im Beers-Shop unter www.beers.de/7672 oder senden einfach eine E-Mail an akademie@beers.de. Und jetzt geht es weiter mit Frau Dr. Reinhardt.
Ja, und dann hatte ich ja schon an der einen oder anderen Stelle erwähnt, haben wir seit Februar 2024 die Richtlinie zur Änderung der UGP-Richtlinie, die eben zur Stärkung der Verbraucher für den ökologischen Wandel durch besseren Schutz gegen unlautere Praktiken und durch bessere Information dienen soll. Und mit dieser Richtlinie kommen einige neue Vorschriften und Definitionen in die UGP-Richtlinie, gerade in Bezug auf Umweltaussagen. Da es sich um eine EU-Richtlinie handelt, ist diese erst in nationales Recht umzusetzen. Und zwar gibt es hier eine Frist, zwar spätestens bis zum 27.03.2026 müssen die Mitgliedstaaten diese Änderungsrichtlinie umsetzen. In Deutschland wird die Umsetzung in unserem UBG, in dem Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, erfolgen. Und anzuwenden sind diese Änderungen dann ab dem 27.09.2026. Also das sind Daten, die Sie im Hinterkopf behalten sollten. Ja, und worum geht's in dieser UGP-Richtlinie? Zum Änderung der UGP-Richtlinie. Zum einen werden Klarstellungen mit aufgenommen, die sich im Bereich des Paragraphen 5 UWG befinden. Und zwar wird dort ausdrücklich klargestellt, dass diese Irreführungstatbestände eben auch für Aussagen über den Umweltnutzen oder über Eigenschaften, über umweltbezogene Aspekte einer Ware gelten. Das ist in Deutschland von der Rechtsprechung auch heute schon so verstanden worden. Aber in anderen Mitgliedstaaten kann das bislang anders gesehen worden sein. Und deswegen jetzt diese mehr oder weniger Klarstellung in den Vorschriften, in den allgemeinen Irreführungsvorschriften des UWGs. Interessant und wichtig sind aber vor allem die Änderungen im Anhang der UGT-Richtlinie. Das ist die schwarze Liste mit den per se als unlauter eingestuften Geschäftspraktiken. Und da haben wir Ergänzungen. Zum einen kommt auf diese Liste das Treffen einer allgemeinen Umweltaussage, wenn der Gewerbetreibende die anerkannte hervorragende Umweltleistung nicht entsprechend nachweisen kann. Das heißt also, künftig sind an Werbungen mit Aussagen wie biologisch abbaubar, grün, öko und so weiter und so fort noch strengere Anforderungen zu stellen, was den Nachweis anbelangt. Und entweder muss das dann schon direkt auf dem Produkt gemacht werden oder es gibt zum Beispiel gesetzliche Vorgaben, nach denen diese anerkannte hervorragende Umweltleistung zu beurteilen ist. Eine zweite Ergänzung auf der schwarzen Liste ist das Treffen einer Umweltaussage zum gesamten Produkt, obwohl sich diese Umweltaussage nur auf einen bestimmten Aspekt oder Teilaspekt des Produktes bezieht. Und das nicht entsprechend klargestellt wird, also auch das wird als per se unlauter eingestuft. Und die aus meiner Sicht wichtigste Ergänzung in dem Bereich, nämlich, dass es künftig als per se unlauter eingestuft wird, wenn sich eine Aussage, die sich auf die Kompensation von Treibhausgasen begründet, wenn diese Aussage sagt, dass ein Produkt neutrale, verringerte oder positive Auswirkungen auf die Umwelt hat. Das heißt, übersetzt nichts anderes als klimaneutrale Auslobungen, die auf der Kompensation der Emissionen über den Kauf von Ausgleichszertifikaten beruhen, würden künftig als per se unlauter eingestuft werden und in diesen Anhang 1 der UGP-Richtlinie fallen. Der zweite Punkt, den wir uns angucken wollen in dem Zusammenhang, ist, wie sieht es denn mit Nachhaltigkeitssiegeln aus? Kurz ein paar Worte zur aktuellen Rechtslage. Im Grunde genommen ist es klar, wenn dieses Siegel gesetzlich geregelt ist, dann müssen natürlich die rechtlichen Vorgaben eingehalten werden, zum Beispiel in dem Band EU-Bio-Logo oder auch bei unserem deutschen staatlichen Bio-Logo. Sollte es keine gesetzlich geregelten Vorgaben für das Logo geben, dann müssen die Vorgaben der privaten Zertifizierungsstellen oder der staatlichen Zertifizierungsstellen eingehalten werden, beziehungsweise eben des Siegelgebers. Das kann der TÜV sein, das kann der DIN-Ausschuss sein, das kann aber auch private Organisationen sein, wie die Vegan Society zum Beispiel. Ich habe hier mal drei solche Beispiele für Siegel einkopiert. Und wichtig in dem Zusammenhang, die Aufzählung ist jetzt hier nicht abschließend, aber die Kriterien, anhand derer das jeweilige Siegel vergeben wird, die müssen veröffentlicht werden, die müssen einsehbar sein für den Verbraucher und sie müssen auch klar und verständlich sein. Diese Kriterien, die der Siegelgeber zugrunde legt, die müssen auch sachgerecht und geeignet sein, um die auf dem, mit dem Siegel vergebene Eigenschaft oder Qualität überprüfen zu können. Und in der Regel sollte eben die Überprüfung der Einhaltung der Kriterien durch Dritte erfolgen. Und wichtig auch, es muss geregelt sein, dass bei Verstößen gegen diese Prüfkriterien der Gewerbetreibende, das Unternehmen, dann eben auch mit Sanktionen zu rechnen hat, damit er auch angehalten wird, die Prüfkriterien einzuhalten. Darüber hinaus darf im Übrigen bei der Verwendung von Umwelt- oder Nachhaltigkeitssiegeln auch keine Irreführung einhergehen. Das heißt also, Sie dürfen sich kein Siegel aussuchen, das vielleicht zur Verwechslung mit einem staatlichen Siegel geeignet ist. Also wenn Sie jetzt ein eigenes Bio-Label kreieren wollten, dann müssen Sie aufpassen, dass es nicht zur Verwechslung mit dem staatlichen Bio-Logo geeignet ist, zum Beispiel. So, und wie sieht es jetzt aus nach den Änderungen der UGP-Richtlinie? Auch insofern bekommen wir einen neuen Tatbestand, eine neue Ziffer auf der schwarzen Liste, nämlich die Ziffer 2a, die sagt, per se unlauter ist künftig das Anbringen eines Nachhaltigkeitssiegels, das nicht auf einem Zertifizierungssystem beruht oder nicht von staatlichen Stellen festgesetzt wurde. Auf den ersten Blick erscheint dieser Tatbestand gar nicht so wild, sage ich jetzt einmal, staatlichen Stellen festgesetzt, ja. Aber das Interessante ist dass der Punkt Zertifizierungssystem. Denn die UGP-Richtlinie künftig legt auch Anforderungen an solche Zertifizierungssysteme fest. Es muss sich nämlich um ein Zertifizierungssystem nach den Vorgaben der UGP-Richtlinie handeln. Und ohne jetzt ins Detail gehen zu wollen, das Wesentliche daran ist, dass wir ein Dreiecksverhältnis haben, das Unternehmen, das das Siegel bekommen möchte, der Siegelgeber und ein Dritter, der die Einhaltung der Kriterien des Siegels überprüft. Und dieser Dritte muss unabhängig von dem Siegelgeber sein und auch von dem Unternehmen. Und dieser Dritte muss bestimmte Vorgaben erfüllen. Er muss nämlich nach idealerweise akkreditiert sein oder nach der korrespondierenden DIN-ISO-Norm zertifiziert sein. Und nur dann werden die Voraussetzungen eines Zertifizierungssystems nach den Grundsätzen der geänderten UGP-Richtlinie erfüllt. Und deswegen raten wir in der Praxis unseren Mandanten dazu, sollten sie solche Siegel verwenden, das einmal zu überprüfen, ob diese Vorgaben tatsächlich auch erfüllt werden. Wenn nicht, läuft man Gefahr, dass ab September 2026 ein solches Siegel als unlauter eingestuft wird. So, und dann noch ein kleiner Schwenker zur Green Claims Directive. Da ist es in den letzten Wochen ein bisschen ruhiger geworden und jetzt hat es wieder Fahrt aufgenommen. Sie wissen, die Green Claims Directive, die ergänzt quasi die jetzt schon umgesetzten Änderungen oder verabschiedeten Änderungen der UGP-Richtlinie und erlässt Grundsätze über die Begründung von ausdrücklichen Umweltaussagen und der diesbezüglichen Kommunikation. Es ist so, dass der EU-Umweltrat jetzt diese Woche am Montag eine gemeinsame Position verabschiedet hat, den sogenannten General Approach. Und diese gemeinsame Position dient jetzt als Grundlage, dass man in Trilogverhandlungen eintreten kann. Das sind Verhandlungen zwischen der Kommission, dem Europäischen Parlament und dem Rat darüber, wie man die unterschiedlichen Vorstellungen über die Green Claims Directive in Einklang bringen kann. Am Ende des Tages ist Ziel, sich auf einen gemeinsamen Richtlinientext zu einigen, um dann das Gesetzgebungsverfahren möglichst schnell in erster Lesung zum Abschluss bringen zu können. Jetzt, ohne dass ich mir diese Position des Rates schon im Detail angeschaut habe, kann man dazu sagen, dass der Rat einen etwas industriefreundlicheren Ansatz verfolgt, als das die Kommission gemacht hat. Es sind ein paar Vereinfachungen, Erleichterungen, vor allem für kleine und mittlere Unternehmen vorgesehen, auch was das Verfahren anbelangt. Und es bleibt spannend, wie die neue Kommission dann diese Trilogverhandlungen führen wird und was dabei rauskommt. Wie gesagt, die Trilogverhandlungen werden dann erst in der neuen Amtsperiode wohl begonnen. Das heißt also im Oktober 2024. So der aktuelle Plan. Wie sieht es denn aus? Was erwartet uns denn mit der Green Claims Directive? Also es werden hier Begründungspflichten eingeführt für ausdrückliche Umweltaussagen und Umweltzeichen. Umfassende Begründungspflichten, wie die im Detail aussehen werden, wird sich noch zeigen. Und das Wesentliche ist, dass vor der Verwendung von Green Claims nach der Green Claims Directive sich eine Überprüfung und Zertifizierung also voranstellt. Das heißt, am Ende des Tages ein bisschen wie beim Ökologo, dass hier staatliche Kontrollstellen die Umweltaussagen, die ein Unternehmen tätigen möchte, überprüft und zertifiziert. Und ohne diese Überprüfung und Zertifizierung dürfen die Aussagen nicht verwendet werden. Und dann werden auch noch umfangreiche Informationspflichten installiert in dieser Green Claims Directive, die zusammen mit den Umweltaussagen dann dem Verbraucher zur Verfügung zu stellen sind. Unter anderem muss da auch die Konformitätsbescheinigung, muss auch über diese informiert werden. Wie gesagt, das sind jetzt die Vorstellungen, die aus dem Kommissionsvorschlag stammen. Der Vorschlag des Rates ist etwas industriefreundlicher und es bleibt spannend, worauf man sich dann am Ende des Tages im Trilog einigen wird. Wir werden sehen. So, und jetzt noch ein paar Worte zum Abschluss zur EU-Verpackungsverordnung. Da hat das Europäische Parlament Ende April diesen Jahres schon zugestimmt und zwar der Fassung, auf die man sich im Trilog geeinigt hat. Es steht jetzt noch die Zustimmung des Rates aus, das ist aber reine Formsache. Ich denke, die wird noch in der aktuellen Amtsperiode erfolgen, aber wann ist noch nicht absehbar. Und mit dieser EU-Verpackungsverordnung bekommen wir zahlreiche neue Regelungen, sowohl für Nachhaltigkeitsanforderungen als auch im Hinblick auf Etikettierungs-, Kennzeichnungs- und Informationsanforderungen. Insbesondere wird zum Beispiel geregelt, dass ab 2030 Verpackungen recyclingfähig sein müssen und dann, ich meine, ab 2035 auch in hohem Maße recyclingfähig sein müssen. Und zudem werden bestimmte Mindestrezyklatanteile verpflichtend festgesetzt und dabei wird auch festgelegt, dass es sich um Post-Consumer-Rezyklat handeln muss. Und noch ein paar Dinge und Einzelheiten mehr, die jetzt hier den Rahmen sprengen würden. Wie gesagt, Kennzeichnungs- und Informationsanforderungen werden mit dieser EU-Verpackungsverordnung auf uns zukommen. Es gibt auch in Artikel 14 eine Vorschrift, die sich mit Anforderungen an Umweltaussagen befasst, also Vorgaben, wenn sie mit zum Beispiel einem Rezyklatanteil für ihre Verpackung werben, die dann gelten. Und auch hier ist ein Konformitätsbewertungsverfahren vorgesehen. Und last but not least soll es auch oder wird es auch Beschränkungen für bestimmte Einweg-Kunststoffverpackungen geben, die mit dieser neuen EU-Verpackungsverordnung auf uns alle zukommen. Die Einzelheiten dazu, wie gesagt, würden den Rahmen sprengen. Aber wie Herr Langbein heute auch schon angekündigt hat, es gibt am 11. Juli nochmal ein Tagesseminar zu Green Claims und da werden wir dann mit Sicherheit etwas detaillierter auf alle diese Fragen eingehen können.
Bei Green Claims gibt es noch viel mehr Einzelheiten und jetzt ist auch das wohl richtungsweisende BGH-Urteil veröffentlicht. Was alles jetzt zu beachten ist, erfahren Sie auf dem Online-Seminar Plus zwischen Green Claims und Greenwashing. Nachhaltigkeit sicher kommunizieren. Rechtliche Fallstricke vermeiden. Am 11. Juli 2024. Für weitere Informationen gehen Sie hierfür bitte im Bärshop auf die Seite www.bears.de/7672 oder senden eine E-Mail an akademie@bears.de. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Ihr Arno Langbein.